jetzt!
Hinterher! Aber dann doch nichts.
Ein frühes Beispiel für einen bewussten Bruch mit der Tradition des chronologischen Erzählens bildet der vor 250 Jahren fertiggestellte Roman Tristram Shandy von Laurence Sterne. In dem Roman wird vordergründig die Lebensgeschichte des Ich-Erzählers Tristram Shandy erzählt. Aufgrund der exzessiven Abschweifungen des Autors kommt es aber erst im dritten Buch des auf 9 Bände konzipierten Romans zu dessen Geburt. Der Roman verzichtet sowohl auf eine stringente Handlungsführung als auch auf die damals übliche chronologische Szenenfolge. Der Germanist Thomas Eder sieht in diesem Roman bereits erste Anzeichen einer modernen Kritik an erzählerischer Darstellbarkeit der Wirklichkeit.
Dieser Roman Mitte des 18. Jahrhunderts, glaube ich, ein sehr gutes Beispiel für so ein radikales Abgehen von der Idee der erzählerischen Darstellbarkeit und der Darstellbarkeit eines Lebenskonzepts, einer Lebenserfahrung innerhalb einer zeitlichen Ordnung. Wenn Laurence Sterne hier davon spricht, dass sein Roman zugleich abschweift und nach vorwärts kommt, so führt das, finde ich, sehr schön zusammen, was er denn macht. Nämlich zum einen dieses Degressive, dieses ständige Abschweifen in Assoziationen, in Erinnerungen, in andere Personen, in andere Jahrhunderte und zugleich aber auch ein Fortschreiten am Zeitpfeil.
Die thematische Abschweifung entspringt ebenso wie das Montageprinzip der Verweigerung, eine Geschichte chronologisch und linear zu erzählen. Die Montage oder Collage ist denn auch eines der gängigsten formalen Prinzipien der Moderne und heute längst zu einer konventionellen Form des Erzählens avanciert. Der Germanist Roland Innerhofer betrachtet die Form der Montage jedoch nicht als genuine Form der Moderne. Bereits in Goethes Wilhelm Meister finden sich, laut Innerhofer, frühe Formen des Montageprinzips.
Wenn man zum Beispiel sich anschaut, Wilhelm Meisters Lehrjahre und dann Wilhelm Meisters Wanderjahre, die ja immer also als Inbegriff des Bildungsromans genannt werden, die sind ja eigentlich ziemlich brüchig schon, die beiden Romane. Der erste Roman endet zwar mit einer Hochzeit, aber zu Beginn des zweiten Teils wird diese Hochzeit nicht konsumiert sozusagen, sondern der Bräutigam verschwindet sofort wieder und geht auf die Reise und er darf nirgends länger als 2 Nächte bleiben. Und die Art, wie Wilhelm Meisters Wanderjahre konstruiert ist, das ist viel mehr nach dem Montageprinzip konstruiert als nach einer organischen Entwicklung. Also selbst Goethe ist dann sozusagen nicht wirklich klassisch.
Die inhaltliche und formale Reflexion über die Zeit wird gerne als Wesensmerkmal moderner Literatur angesehen. Mit der Industrialisierung, der technischen Beschleunigung und der zunehmenden Mobilität der Arbeiterschaft verschieben sich die Kategorien einer einst vermeintlich stabilen Raum-Zeitordnung. In Jules Vernes wohl berühmtestem 1873 erschienenen Roman »In 80 Tagen um die Welt« ist der Wettlauf mit der Zeit selbst das Thema. Der reiche englische Gentleman Phileas Fogg wettet zu Beginn des Romans mit anderen Mitgliedern des Reform Clubs in London um 20.000 Pfund Sterling, dass es ihm gelingen werde, in 80 Tagen um die Welt zu reisen. Nach einer turbulenten Reise kommt Phileas Fogg nach 80 Tagen um einige Stunden zu spät in London an. Er meint bereits, die Wette verloren zu haben, doch schließlich stellt sich heraus, dass er durch die Reise nach Osten die Datumsgrenze überschritten und einen ganzen Tag gewonnen hat. Für den Germanisten Roland Innerhofer ein Beispiel, wie Raum und Zeit im modernen Roman ihre ordnungsstiftende Funktion verlieren.
Mit der Reise kommt automatisch ein Zeitfaktor ins Spiel, ja, weil Reisen ohne Zeit sind schwer vorstellbar. In dem Moment bietet das Raumparadigma dann keine Sicherheit mehr. Man kann auch umgekehrt sagen, dass im Grunde genommen ist jeder Roman, der sozusagen in einer anderen Zeit spielt, ja, auch eine Form der Zeitreise.
Im 20. Jahrhundert wird die Auflösung der Raumzeitordnung immer virulenter. Was Salvador Dalí mit seinen zerfließenden Uhren oder Marcel Proust in seinem Roman Auf der Suche nach der verlorenen Zeit thematisieren, findet in Robert Musils Der Mann ohne Eigenschaften seine Entsprechung. Im 122. Kapitel seines epochalen Romans lässt Musil seine Hauptfigur Ulrich auf dem Weg nach Hause über die Sehnsucht nach erzählerischer Ordnung des eigenen Lebens resonieren. Aus dem Gedankengang Ulrichs spricht die Skepsis, dass eine sukzessive Erzählung den modernen Zeiten nicht mehr gerecht werden kann.
Es ist die einfache Reihenfolge, was uns beruhigt. Die Aufreihung all dessen, was in Raum und Zeit geschehen ist, auf einen Faden, eben jenen berühmten Faden der Erzählungen, aus dem nun also auch der Lebensfaden besteht. Wohl dem, der sagen kann, als, ehe und nachdem. Es mag ihm Schlechtes widerfahren sein oder er mag sich in Schmerzen gewunden haben. Sobald er imstande ist, die Ereignisse in der Reihenfolge ihres zeitlichen Ablaufs wiederzugeben, wird ihm so wohl, als schiene ihm die Sonne auf den Magen.
In Alfred Döblins Roman Berlin-Alexanderplatz findet jene tiefe moderne Skepsis an der Wirksamkeit einer tradierten Raum-Zeitordnung ihren räumlichen Ausdruck. Der Germanist Roland Innerhofer.
Das ist natürlich sehr schön gemacht bei Döblin, weil bei ihm ja dann sozusagen die ganze Architektur der Stadt diese Bedrohung eben ausstrahlt, indem in der Wahrnehmung des Franz Bieberkopf die Dächer zu rutschen beginnen, ja, und sich die Wände also neigen, ja, und diese Stabilität der Architektur, also sozusagen dieses Gefäß der Stadt, da auf einmal unsicher wird und dynamisch wird und bedrohlich wird.
Mit der traumatischen Erfahrung des Ersten Weltkrieges erfuhr die Kritik an der realistischen Darstellung der Wirklichkeit einen neuen Innovationsschub. Jene vernünftige Logik, die in den Ersten Weltkrieg geführt hatte, wurde auf ästhetischer Ebene mit der Logik und Kausalität des Realismus in der Kunst gleichgesetzt. Der Dadaismus war dabei eine der wichtigsten Strömungen dieser antirealistischen Avantgarde. Einer als sinnlos empfundenen Welt wurde das sinnstiftende Element des Erzählens schlichtweg verweigert. Doch auch diese Verweigerung setzte das Wissen darüber voraus, wie eine Erzählung funktioniert. Der Kulturwissenschaftler Wolfgang Müller-Funk erläutert.
Schon in der Zwischenkriegszeit und dann vor allem auch unter dem Eindruck des Zweiten Weltkriegs kommt es zu diesem grandiosen und generellen Einwand gegen das Erzählen mit dem Verdacht, das Erzählen ist lügenhaft in seiner Sinnproduktion. Es erzeugt einen Sinn, den es gar nicht gibt. Dass ein Text, dass Texte wie die von Kafka und Beckett funktionieren, setzt im Grunde genommen voraus, dass sie wissen, wie ein Narrativ funktioniert.
Der Bruch der Moderne mit der althergebrachten Tradition des Erzählens und seiner narrativen Sinnproduktion generiert indes über die Negation von Sinn wiederum Sinn, wie der Kulturwissenschaftler Wolfgang Müller-Funk darlegt.
Der Schluss daraus ist, wir verweigern uns der Sinnproduktion, wir verweigern uns nicht nur der Darstellung von Helden, sondern der Sinnproduktion. Und dadurch lassen sich natürlich auf eine paradoxe und sekundäre Art und Weise wiederum Sinn generieren. Das heißt, indem ich die traditionelle Form der narrativen Sinnproduktion verweigere, indem ich auf die Sinnlosigkeit der Welt verweise, produziere ich ex negativo eine Interpretation und eine Bedeutung der Welt. Sie funktionieren so wie ein Kriminalroman, in dem kein Mord stattfindet.
Jene avantgardistischen Strömungen, die sich gegen den mimetischen, die Wirklichkeit nachahmenden Gebrauch der Sprache verwehrten, konnten in der Zwischenkriegszeit in Österreich nicht nachhaltig Fuß fassen. Als einer der Gründe wird von Experten die ablehnende Haltung von Karl Kraus gegenüber der Avantgarde angesehen, wie der Germanist Roland Innerhofer veranschaulicht.
Das ist ein ganz wichtiger Tabubruch, der aber natürlich von der Großteil der Bevölkerung, der Menschen nicht wahrgenommen wurde, weil man das eben genau nicht wahrnehmen wollte. Nicht? Und es wurde dann als Neo-Avantgarde verharmlost. Man hat die gleichen Argumente wie Karl Kraus gebracht. Karl Kraus hat ja über die Avantgardisten gesagt, das sind Knaben, die die Grammatik noch nicht gelernt haben.
Auch wenn sich die international inspirierte Avantgarde in Österreich nach dem Ersten Weltkrieg nicht durchsetzen konnte, so erlebte sie nach dem Zweiten Weltkrieg eine Wiederauferstehung in Form der neoavantgardistischen Wiener Gruppe. Der Erzähler Michael Köhlmeier sieht in der österreichischen Nachkriegsavantgarde die Tragikomik einer zu spät gekommenen Bewegung.
Die österreichische Avantgarde hat was sehr Tragikomisches. Nachdem die Avantgarde nach dem Ersten Weltkrieg, also Dadaismus, Surrealismus, in Ländern wie Frankreich sich entwickeln und ausbreiten und auch zu einem Ende führen konnte, sich selber, ist es in Deutschland oder auch in Österreich wo es ja sowieso zeitversetzt gekommen ist, unterbrochen worden oder gar nicht überhaupt zum Ansatz gekommen durch den Faschismus und durch den Nationalsozialismus. Also ist nach dem Krieg, nach dem Zweiten Weltkrieg, als endlich wieder ein bisschen freie Luft war, hat die Wiener Gruppe und halt diese österreichische Avantgarde eigentlich viele Jahre zu spät diese Avantgarde der Nachkriegszeit des Ersten Weltkrieges, Dadaismus und Surrealismus, nachgemacht, nachgeholt. Das ist allein schon ein bisschen was Komisches, dass man also über so und so viele Jahre später nochmal das Gleiche macht.
Was der Erste Weltkrieg für den Dadaismus bedeutete, der Zweite Weltkrieg für die österreichische Neo-Avantgarde, befindet Michael Köhlmeier.
Wenn also das Gute, Wahre und Schöne, das Drama eines Lessing, eines Schiller und die großen Romane des 19. Jahrhunderts, Fontane und so weiter, mit so einem humanistischen, menschlichen Impetus nicht verhindern konnten, das Grauen des Ersten Weltkrieges, also zerstören wir dieses Erzählen, sage ich jetzt mal, zerstören wir dieses Wahre, Gute und Schöne. Und diese Haltung ist jetzt zeitversetzt bei der österreichischen Avantgarde nach dem Zweiten Weltkrieg aufgekommen.
Von Einsamkeit zu Einsamkeit.
In den künstlerischen Ausdrucksformen fanden sich durchaus Parallelen zwischen dem Kabarett Voltaire des Dadaismus und den literarischen Kabarets der Wiener Gruppe. Das Kabarett Voltaire wurde noch während des Ersten Weltkrieges 1916 von Hugo Ball und Emmy Hennings eröffnet. Jeden Abend fanden dort Veranstaltungen statt, bei denen zu Musik, Manifeste, Lautgedichte, Tanz und absurde dramatische Szenen vorgetragen wurden. Unter anderem von und mit Hugo Ball, Emmy Hennings, Hans Arp, Richard Hülsenbeck und Tristan Zara. Der Name des literarischen Kabarets der Wiener Gruppe wurde durchaus bewusst als Anspielung auf das Kabarett Voltaire der Zürcher Dadaisten ausgewählt. Auch hier wurden szenische Kleinformen, Lautgedichte, pointenlose Witze, Anti-Sketches, Chansons, Polemiken und happeningartige Aktionen aufgeführt. Oswald Wiener beschrieb später ein solches literarisches Kabarett aus dem Jahr 1959.
Die Stimmung war prima. Ein Klavier wurde auf die Bühne geschoben, ich spielte darauf und sang mein Chanson Vierte Gott, Eure Grot, um zu beweisen, dass der Flügel tadellos in Form war. Konrad betrat die Bühne und las mir vor aus einem Buch über indische Freudenhäuser. Achi warf im Hintergrund des Saales seinen Motorroller an und fuhr mit Rühm auf dem Rücksitz durch den Mittelgang der Bühne vor. Beide schwangen sich runter, öffneten mitgebrachte Koffer, legten Fechtmasken an und zertrümmerten den Flügel mit Beilen. Den Leuten gefiel's sehr und eine mittellose Musikstudentin im Publikum bekam einen Weinkrampf, denn sie hatte sich bislang noch keinen Flügel leisten können. Das freute uns.
Über den provokativen Umgang mit dem Publikum, der von der Verweigerung eines klassischen Narrativs getragen wurde, darf nicht der zentrale Aspekt der Erneuerungsbestrebungen der Wiener Gruppe vergessen werden. Die wichtige Rolle der Sprache im Diskurs der 50er und 60er Jahre. Unter dem Einfluss des Sprachphilosophen Ludwig Wittgenstein entwickelte vor allem Oswald Wiener eine sprachkritische Haltung, laut der die Sprache das eigentlich Fremde darstellt. Die Sprache wird damit zum eigentlichen Thema. Sie verweist auf sich selbst und ist unzulänglich für die Beschreibung einer äußeren Wirklichkeit. Germanist Roland Innerhofer.
Also Oswald Wiener hat das sehr schön vorgeführt in der Verbesserung von Mitteleuropa, wo es eine sehr lange Passage gibt, wo er einen Bleistift beschreibt. Und er führt das richtig vor, je genauer er diesen Bleistift beschreibt, desto mehr verflüchtigt sich eigentlich der Gegenstand und es bleibt dann nur mehr diese Sprachbewegung. Also je genauer man versucht, etwas zu beschreiben, desto mehr entgleitet einem das Beschriebene.
Für die Form des Romans ergaben sich im Sinne der Ästhetik der Wiener Gruppe weitreichende Folgen, indem die Identität einer Figur oder eines Helden genauso negiert wird wie eine lineare Erzählung in der Mitvergangenheit oder die Wiedergabe eines realistischen Dialogs. Zur Methode wird hierbei die Montage verschiedenster Textsorten, wie der Germanist Thomas Eder erklärt.
Im Kopf des Vitus Bering, wo ein Held
dieser Seefahrer Bering nicht aus einer Nacherzählung einer biografischen Fiktion dargestellt wird, sondern aus verschiedensten zusammenfließenden Quellen hart montiert wird. Also Quellen wie Lexika, wie Geschichten der Epilepsie, Geschichten des Schamanismus, die hier zusammengezogen werden unter bestimmten Aspekten, weil eben zum Beispiel der Epileptiker als ein Typus über diesen realen Vitus Bering auch drüber gestülpt wird. Diese Erzählformen sind Gegenentwürfe zu Darstellungskonventionen, die das Erzählen immer mit sich gebracht haben.
Im Falle des Lexikonromans von Andreas Okopenko wird die chronologische Sukzession des herkömmlichen Romans von einer alphabetischen Sukzession abgelöst, indem das Alphabet von A bis Z und nicht die Kapitel oder die Handlung den Ablauf des Romans bestimmen. Dadurch kann sich der Leser, befreit von einer angemaßten Autorität des Autors, seinen eigenen Roman basteln. Der Germanist Roland Innerhofer.
Der Leser kann dann bei Okopenko einfach diesen Verweisen folgen und im Buch herumturnen, ja, könnte man sagen, herumspringen, also völlig sozusagen dieses lineare Lesen verlassen. Er kann aber auch, wenn er lieber will, einfach von vorne bis hinten das durchlesen, ganz konventionell. Aber er wird natürlich jetzt keine erzählerische Ordnung in dem Sinn finden, dass hier das eine sich aus dem anderen ergibt.
Ein Ausschnitt aus Gerhard Rühms Hörstück »Vom Hühnchen und Hähnchen« verdeutlicht die Haltung der österreichischen Neo-Avantgarde, erzählerische Konventionen zu sprengen. In dem Stück wird die erzählerische Konvention von Tierfabeln, in denen Tiere wie Menschen sprechen, ironisch aufs Korn genommen.
»Vom Hühnchen und Hähnchen. Es waren einmal ein Hühnchen und ein Hähnchen. Die gingen miteinander auf den Nussberg und suchten sich Nüsschen. Das Hähnchen sprach zum Hühnchen. Aber das Hühnchen hatte ein Nüsschen gefunden und es allein gegessen. Und der Kern war in seinem Hälschen stecken geblieben, dass es immer würgen war und ängstlich rief, lief das Hähnchen flugs zum Brunnen und sprach, und der Brunnen sprach.
Der Aufstand gegen die Sprache und das herkömmliche Erzählen wurde so zu einem auf formaler Ebene ausgetragenen Aufstand gegen die österreichische Nachkriegsgesellschaft, die ungeachtet der österreichischen Verantwortung im Zweiten Weltkrieg dort anschließen wollte, wo man im 19. Jahrhundert aufgehört hatte. Dieser Aufstand auf formalistischer Ebene hatte jedoch zur Folge, dass in den 50er und 60er Jahren in Österreich kaum Romane geschrieben wurden, die sich inhaltlich mit dem Schrecken des Krieges und der Nazi-Herrschaft auseinandergesetzt hätten. Michael Kühlmeier.
In einer Zeit, wo es notwendig gewesen wäre, wie das Brot, zu erzählen, was war. Und in dieser Zeit haben ausgerechnet jene das Erzählen verweigert, die auf der Seite derer eigentlich gestanden wären, die hätten erzählen sollen. Das ist das Tragikomische. Die Avantgarde nach 1945, die waren ja alles Antinazis, die waren ja gegen die Nazis. Die haben ja dieselben Impetus gehabt, dieselbe Empörung wie die Dadaisten gegen den Ersten Weltkrieg, nur haben sie das Erzählen verweigert zu aller falschesten Zeit, wo man sich das überhaupt vorstellen kann. Es gab eben keinen Gras oder Böll.
Die Verweigerung gegenüber dem Erzählen beinhaltete naturgemäß auch die Verweigerung von einfach zu konsumierenden Geschichten über die Nazi-Vergangenheit. Die Wiener Gruppe hätte, so Kühlmeier, durch ihre theoretisch begründete Ablehnung von Erzählungen über die Kriegszeit mehr oder weniger dem praktischen kollektiven Schweigen über die Vergangenheit entsprochen. Der Germanist Roland Innerhofer kann dieser Gleichung nichts abgewinnen.
Dass man jetzt der Wiener Gruppe, die also unter ganz anderen Bedingungen agiert hat, wo von einer institutionalisierten Avantgarde überhaupt nicht die Rede sein konnte, dass man denen vorwirft, ja, sie hätten damals diese Verdrängungsarbeit sozusagen mitgetragen, das finde ich schon etwas ungerecht.
Roland Innerhofer sieht im Falle der narrativen Aufarbeitung der Nazi-Vergangenheit vor allem das Problem der Darstellbarkeit eines derartigen Verbrechens gegeben. Im Angesicht der unvergleichlichen Tötungsmaschinerie versagten jegliche realistischen Darstellungsversuche, ganz im Sinne des Ausspruchs von Theodor W. Adorno, demgemäß das Schreiben eines Gedichtes nach Auschwitz barbarisch sei.
Ich würde dem Kollmayr nicht recht geben, weil das Problem ist ja, was die Nazi-Vergangenheit betrifft, da gibt es ja auch ein Problem der Darstellbarkeit. Und wenn ich jetzt über Auschwitz eine Geschichte erzähle, wie Roberto Benigni in La Vita e Bella, dann ist das eine Verharmlosung. Wenn ich also Auschwitz in eine rührselige Erzählung packe, die mag noch so traurig sein, geht es an der Sache vorbei. Das haben natürlich Leute wie Primo Levi sehr genau gewusst, wenn sie gefragt haben, Sequestro è un uomo, also ist das ein Mensch?
Der Zerstörung des realistischen Erzählens, das auch eine Zerstörung des bürgerlichen Romans propagierte, war kein nachhaltiger Erfolg beschieden. Das Bedürfnis nach realistischen Erzählungen ist, der Moderne und ihren Avantgarden zum Trotz, ungebrochen, wie der Kulturwissenschaftler Wolfgang Müller-Funk befindet.
Es gibt ja kaum noch einen wichtigen Roman, der antimimetisch oder antirealistisch ist. Also sozusagen in allen Ligen, ob ich jetzt die erste Liga der österreichischen Literatur mir anschaue oder Weltliteratur. Es ist doch eine fröhliche Renaissance, ganz offenkundig, weil es dieses Bedürfnis gibt und weil dieser Realismus auch stärker verankert ist als nur sozial im Bürgertum. Das Bürgertum hat natürlich den Realismus stark gemacht durch die Verbindung mit dem Geld, durch Handeln, durch Welttüchtigkeit. Das ist ja alles Selbst- und Fremdbeschreibungen, die sie dem Adel gegenübergestellt haben.
Die Funktion von Erzählungen zu hinterfragen und dem modernen oder postmodernen Menschen intellektuelle Werkzeuge zur Hand zu geben, um die Propagandafähigkeit von Narrativen zu hinterfragen, darf aber als unverzichtbare Errungenschaft der Moderne und ihrer Avantgarden angesehen werden.
Sie sind die Sinngebung des Sinnlosen und sich der Erfahrung zu stellen, auch der Sinnlosigkeit und Erzählungen kritisch zu hinterfragen, das gehört sicher zu den Leistungen der klassischen Moderne, der Avantgarde. Und das wird auch, gerade weil im Augenblick diese Art von mimetischen Erzählungen so übermächtig sind, auch eine Aufgabe bleiben.